hört sich jetzt ein bisschen besser an, oder? Gut, solange ihr mich hören könnt. Ja, ich habe nicht vor, jetzt in das Predigteam zu wechseln und nur noch zu predigen und keinen Lobpreis mehr zu machen, sondern es geht mir eher darum, dass ich in den letzten Jahren, wo ich in der Gemeinde bin, einfach Lobpreis nochmal neu kennengelernt habe. Das war früher in meiner alten Gemeinde anders und diese tiefe Begegnung, die man mit Gott im Lobpreis haben kann, das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, ich habe mich dann immer weiter damit beschäftigt und habe da für mich immer wieder wie so Schätze gefunden. Und die haben mich begleitet und bewegt. Und das möchte ich jetzt quasi diese Woche und nächste Woche mit euch teilen, was ich da so ein bisschen für mich gefunden habe. Ich bin ja Chemikerin und als Naturwissenschaftlerin stellt man sich ja immer sehr grundsätzliche Fragen. Und so war das bei mir auch mit dem Lobpreis. Also ich habe mich irgendwann gefragt, okay, was ist Lobpreis eigentlich und warum machen wir das genauso, wie wir das machen? Also sonntags so, warum mit Musik und naja, das ganze Konzept eben. Und wenn man so vor so einem Problem steht, fängt man als Naturwissenschaftler immer möglichst früh an, also möglichst da quasi, wo man eben starten kann. Und das werde ich jetzt auch tun und deswegen fange ich bei der Schöpfung an. Also lesen wir in 1. Mose 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott schafft den Menschen also nach seinem Bild. Er lässt nicht so seine kreativen Gedanken fließen und schafft ja die Vögel, die Fische, alles, was in unserer Umwelt ist, sondern er legt noch ein bisschen mehr in den Menschen hinein. Und dieses ja ein Teil davon, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, ist, dass wir selber kreativ sind und selber Dinge schaffen können. Am Anfang leben die Menschen zusammen, können wir im 1. Mose weiter nachlesen, im Garten Eden mit ihm, in enger Gemeinschaft. Das hatte Gott sich so gedacht, dass die Menschen mit ihm zusammen da in Gemeinschaft leben. Wir wissen, wie das war, das hat nicht so gut funktioniert und nach einer Weile haben die Menschen angefangen, Gott zu hinterfragen, ihm nicht mehr ganz zu vertrauen und die Dinge, die er für den Menschen vorgesehen hat, zu misstrauen. Es kam zum Sündenfall, die Menschen wurden leider aus dem Paradies rausgeschmissen, und die Gemeinschaft war gebrochen. Der Mensch und Gott konnten nicht mehr in Gemeinschaft sein. Und es war natürlich tragisch für den Menschen, der jetzt auf der Erde leben musste irgendwie so. Aber es war auch ziemlich hart für Gott, dass er nicht mehr mit den Menschen zusammen sein konnte. Und es war dann so, dass Gott es so wichtig war, mit den Menschen weiter zusammen zu sein, dass er daraufhin immer wieder probiert hat, den Menschen nahe zu kommen. Erst mit dem Volk Israel da probiert hat, Nähe aufzubauen und dann immer weiter quasi Nähe gesucht hat und letztendlich es ihm so wichtig war, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, der am Kreuz gestorben ist, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Seine Liebe ist aber so, dass er nicht sich aufdrängt, sondern er stellt das frei zur Verfügung. Das heißt, jeder von uns ist frei, das anzunehmen oder nicht anzunehmen und so eben diesen Riss, der zwischen Gott und uns ist, zu heilen oder nicht zu heilen. Was hat das Ganze jetzt mit Lobpreis zu tun, dieser Riss und dem Ganzen? In Epheser 1, Vers 5 bis 6 heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wenn wir annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, werden wir zu Kindern Gottes, erbberechtigte Söhne. Die Sohnschaft wartet auf uns, auch für uns Frauen. Das heißt, wir werden auch einfach zu diesem Begriff der erbberechtigten Söhne damit reingetan. Und wenn wir erkennen, was es bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, Söhne Gottes zu sein, dass wir Erben sind, dass er ein Reich für uns vorgesehen hat, ist das ziemlich krass. Wenn wir dazu noch die Liebe sehen, mit der er uns geschaffen hat, dass er die Erde geschafft hat und nach all dem, was er geschaffen hat, hat er gesagt, das ist gut. Hey, du siehst gut aus. Cool. Und wenn wir das sehen und annehmen können, dass es einfach eine Liebe war, die da war und eine Gnade, dass wir jetzt wieder in der Gemeinschaft mit Gott sein können durch Jesus, bleibt uns eigentlich nur noch über, ihm zu danken und ihm zu loben. Und das ist so ein bisschen das Grundlegende von Lobpreis. Das ist das, warum wir Gott anbeten möchten. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass die Schöpfung auch Gott preist. Da steht im Psalm 98, 7 bis 9, es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und was darauf wohne, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge sollen jubeln. Die ganze Schöpfung, in dem, wie sie geschaffen ist, ja, jubelt Gott zu, einfach durch das, weil Gott sie gut geschaffen hat. Wir Menschen sind aber noch ein bisschen mehr berufen, als nur zu jubeln. Denn wir sind Priester. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das auserwählte Volk waren ursprünglich die Israeliten. Und innerhalb dieses Volkes gab es nochmal eine Extragruppe, die ausgesondert worden ist und nicht ihrem üblichen Berufen nachgegangen ist, sondern als Priester Gott in seinem Heiligtum gedient hat, dem Ort der Begegnung. Das war zuerst die Stiftshütte, als die Israeliten noch rumgezogen sind, und später dann der Tempel.
Genau, also Priester waren ausgesondert allein dafür, die Orte der Begegnung mit Gott zu pflegen, zu unterhalten und sich drum zu kümmern. Durch den Tod von Jesus sind jetzt nicht nur quasi die Israeliten das auserwählte Volk, sondern wir als Heiden, als Nicht-Israeliten, als Nicht-Juden haben auch Zugang zu Gott und können auch quasi in seine Gegenwart kommen. Und damit ist das Volk quasi erweitert worden. Und wenn ja hier Petrus von einem königlichen Priestertum spricht, geht es nicht quasi um irgendwelche Israeliten, sondern wir sind gemeint, die wir Teil des Volkes sind. Wir sind also berufen dafür, Verantwortung zu übernehmen für einen Ort der Begegnung mit Gott. Nur, naja, wir haben ja keinen Tempel mehr und eine Stiftshütte auch nicht. Das heißt, worum geht's denn da eigentlich? Es gibt eine ganze Menge Aspekte, die man quasi von diesem Priestertum übertragen kann aus dem Alten Testament. Ich möchte jetzt nur drei raussuchen. Die wichtig sind für Lobpreis. Zum einen ist es Tragen der Gegenwart Gottes. Im Alten Testament haben die Priester, indem sie die Bundeslade von A nach B transportiert haben, quasi tatsächlich die Gegenwart Gottes auf den Schultern drauf gehabt. Das war wirklich quasi die greifbar konzentrierte Gegenwart. Gott ist allgegenwärtig, aber dennoch gibt es immer wieder so Zeiten, Situationen oder Orte, wo seine Gegenwart besonders präsent ist oder besonders spürbar ist. Und wir als neutestamentliche Priester tragen auch seine Gegenwart in uns. Das heißt, überall da, wo wir hingehen, ist Gottes Gegenwart und ist sein Reich. Das kann man sich ein bisschen mit diesem Botschaftsbeispiel vorstellen. Wenn jetzt die USA eine Botschaft in, ich glaube Frankfurt ist es, hat, dann ist quasi der Boden, auf dem die Botschaft steht, werden die Rechte von den USA, quasi das Gesetz von der USA gilt und nicht mehr das Gesetz von Deutschland. Und so ist es, wenn wir quasi die Gegenwart Gottes irgendwo hintragen, dann ist an dem Ort das Reich Gottes und nicht mehr irgendwelche anderen Gesetze. Für den Lobpreis heißt es, dass wir dadurch, wenn wir immer quasi die Gegenwart mit uns tragen, Gott überall anbeten können. Es geht nicht darum, dass wir in irgendeine Kirche kommen müssen, es geht nicht darum, dass wir an irgendeinen anderen Ort kommen müssen, sondern Gottes Gegenwart ist einfach da, wo wir sind, und wir können jederzeit und an jedem Ort zu ihm kommen. Das heißt, es ist auch so, dass er mit uns durch den Alltag geht, überall da ist und ja, wir eigentlich jederzeit zu ihm kommen könnten, aber naja, wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun, die uns irgendwie im Alltag beschäftigen. Das heißt, eigentlich sind wir der limitierende Faktor, wenn es um in der Gegenwart Gottes sein geht, denn naja, wir haben oft andere Dinge zu tun, werden abgelenkt. Da kommt dieser Begriff der Quality Time rein. Es ist gut, manchmal eine Zeit zu haben, in der es nur darum geht, bei Gott zu sein. Das heißt, dass wir uns ganz auf ihn fokussieren, alles andere weglassen und nur da sind und wissen, jetzt ist die Zeit, die ich in Gott investiere. Denn ja, Gott ist jederzeit bereit dafür, dass wir in seine Gegenwart kommen. Es sind eher wir, die dann eben andere Dinge tun. Zweitens, das Priester verwalten Orte der Begegnung. Während die Israeliten unterwegs waren, hatten die Priester die Verantwortung für die Stiftshütte. Die haben die nicht nur rumgetragen, sondern auch aufgebaut. Und wenn sie dann aufgebaut waren, waren es die Priester, die sich darum gekümmert haben, dass drinnen alles in Ordnung ist. Dass die Altäre da sind, dass sie sauber sind, dass sie benutzt werden können und eben auch laufend die Opfer da waren. Wenn man bedenkt, dass wir die Gegenwart Gottes in uns tragen, heißt es ja auch, dass wenn Menschen uns treffen, sie gleichzeitig irgendwo auf Gott treffen können. Das heißt, wir können ja Orte schaffen, an denen Menschen Gott begegnen können und Gottes Nähe spüren können. Das können physikalische Orte sein, wenn ich jemanden zu mir ins Wohnzimmer einlade und da irgendwie über Gott rede, kann das ein Ort sein. Es kann aber auch indirekt sein, einfach dadurch, dass ich ja mit Menschen rede und ihnen ja durch gute Worte, durch Ermutigung irgendwo Zuspruch gebe, kann das indirekt ein Weg sein, wie Gott sie treffen kann. Oder genauso, wenn nach dem Gottesdienst jemand hier für mich betet, ist es auch eine Art, wie derjenige, der für mich betet, ein Ort der Begegnung für mich quasi aufbaut, damit ich zu Gott kommen kann. Das heißt, wir Priester können bewusst, aktiv Orte schaffen, wo die Menschen Gott begegnen können. Der dritte Punkt ist, Priester helfen anderen, Gott anzubeten. Die Priester waren die einzigen im Alten Testament, die tatsächlich die Opfer dargebracht haben. Die anderen Israeliten haben nur ihre Tiere quasi zu der Stiftshütte hingebracht. Sie waren darauf angewiesen, dass die Priester das Opfer richtig machen und nach den entsprechenden Vorschriften. Die Israeliten persönlich konnten aber nicht viele Begegnungen wirklich oder viele Erfahrungen mit Gott sammeln. Wichtig bei dieser Analogie ist jetzt, dass wir nicht für andere Menschen anbeten können. Das geht nicht, sondern jeder Mensch hat die eigene Entscheidung quasi, welches Opfer er in gewisser Weise zu Gott bringen möchte, was er ihm hinlegen möchte. Aber was wir tun können, ist uns gegenseitig ermutigen, quasi Opfer zu bringen oder uns vor Gott hinzulegen. Ich glaube, dass das manchmal ziemlich viel Ehrlichkeit erfordert, weil es da oft eher quasi nicht drum redet, guck mal, wie toll ich das machen kann und so weiter, sondern eher, okay, da fällt es mir schwer. Und das ist das, was andere Menschen ermutigt. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen einen Lobpreis mache, finde ich das total cool zu sehen, wie jeder selber in seiner Eigenart vor Gott kommt und seine eigene Art hat, Lobpreis zu machen und Gott zu anbeten. Und ich glaube, da sind wir als Priester einfach aufgefordert dazu, offen zu sein, ehrlich zu sein und so unseren Mitmenschen, mit Priestern zu helfen oder zu zeigen, wie man Gott anbeten kann. Priester sein im Bezug auf Lobpreis heißt also, dadurch, dass wir seine Gegenwart tragen, können wir ihn anbeten, egal wo wir sind. Wir können bewusst Orte der Begegnung aufmachen und für andere Menschen schaffen. Und wir können dazu beitragen, dass andere Menschen lernen, wie man anbeten kann und wie Gott ist. Wenn wir nochmal zu dem Psalm im Petrusbrief steht da nicht, dass es quasi einen Priester gibt und dann das normale restliche Volk, sondern es geht darum, dass er spricht von einem Volk, von einem königlichen Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, also nicht einzelne Menschen. Das heißt, jeder, der Jesu Tod für sich angenommen hat, ist ein Priester oder Priesterin. Wir Frauen gehören genauso dazu. Wir können genauso wie die Männer den Heiligen Geist empfangen. Und das ist einfach das Ding, wo sich zeigt, dass wir Erben von Christus sind. Und damit sind wir Priester. In der Kirchengeschichte wurde das leider eine ganze Weile ein bisschen anders verkündet. Da gab es die Heiligen Priester, den heiligen Ort der Kirche und dem gegenüber das sündige Volk, das eventuell die Kirche beschmutzen könnte. Und deswegen hat die Kirche immer wieder versucht, das Schmutzige davon abzuhalten. Das war zum Beispiel so, dass damals die Bibel ja nur auf Latein gab und dass sie nicht in andere Sprachen übersetzt werden durfte, weil es irgendwo eine Beschmutzung mit der Alltagssprache wäre. Oder auch anders, wenn eine Zeit, wo nur Mönche und Priester in der Kirche singen durften, damit der Gesang heilig genug ist, um irgendwo an Gott ranzukommen. Dann wurde irgendwann die Orgel zugelassen, die war dann irgendwann als heiliges Instrument bestätigt. Bei den E-Gitarren, die waren ganz böse, da hat das dann was länger gedauert, bis die dann auch durften. Aber so ging es immer wieder drum, die Kirche irgendwo, irgendwie heilig zu halten. Wenn man aber sieht, wie Jesus damit umgegangen ist, ist es im Gegensatz dazu. Denn Jesus geht auf den Aussätzigen zu und berührt ihn und der Aussätzige wird gesund. Das heißt, Jesus' Heiligkeit wird nicht dadurch beschmutzt, dass er quasi dem Aussätzigen begegnet, sondern seine Heiligkeit strahlt durch und verändert das, was unrein ist. Er hatte nie irgendwelche Berührungsängste, ob es jetzt um seelische Unreinheit ging oder um körperliche Unreinheit, sondern das, wie er ist, hat immer das andere überwogen. Das heißt, für uns, wenn wir jetzt überlegen, okay, wir sind Priester, das kann ja auch so ein bisschen so einen hohen Anspruch an uns selber erwecken und fragen uns, okay, na gut, bei mir läuft jetzt vielleicht nicht alles so ganz super, bin ich immer so der Superchrist. Aber Gott sagt uns, wir sind trotzdem Priester. Wir sind dazu berufen, Priester zu sein, weil er uns heilig macht und nicht, weil wir irgendwas tun können, damit wir heilig werden. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass dieses Volk aus Trägern seiner Gegenwart zusammenkommt und das tut, wozu es berufen ist, dann ist es, glaube ich, ganz schön krass, weil wir sind alle Träger seiner Gegenwart. In dem Psalm heißt es, Gott wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Wir können ihm quasi also mit unserem Lobpreis einen Wohnort oder einen Aufenthaltsort geben. Und er liebt es, in unserer Mitte zu sein, wenn wir ihn anbeten. Das hat, glaube ich, ganz schön viel Kraft. Und genau das ist das, was wir sonntags morgens tun. Wir kommen hier zusammen als Priester und beten Gott an. Anbetung und Lobpreis werden ja oft synonym verwendet. Und damit ja klar ist, was ich meine, möchte ich die Begriffe kurz definieren für die beiden Predigten. Anbetung ist für mich alles, was zur Ehre Gottes ist, was wir zur Ehre Gottes tun. Das, Anbetung als Lebensstil ist ja da ein ganz großer Satz, der immer wieder aufgegriffen wird. Das heißt, wir können ihm zur Ehre unseren Alltag durchlaufen. Wir können ihm zur Ehre aufstehen. Wir können ihm zur Ehre uns um unseren Nächsten kümmern, was die Kinder sein können, was unsere Kollegen sein können, wer auch immer. Wir können ihm zur Ehre ehrlich auf der Arbeit sein oder mit Freundlichkeit anderen Menschen begegnen. All das ist Anbetung und all das quasi, ja, ist das, wozu wir als Priester berufen sind, ihn zu anbeten. Lobpreis ist für mich die musikalische Anbetung. Die Bibel spricht immer wieder von Jubeln oder Loben oder Jauchzen. Und das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so im Büro mal nebenbei mache, so, da, ja, kommt vielleicht ein bisschen komisch. Also es ist eher was, was für die Quality Time ist, wenn ich wirklich mit Gott alleine bin und da mich auf ihn konzentrieren möchte. Ich glaube aber auch, dass der Übergang zwischen den beiden Begriffen fließend ist. Vielleicht sind manchen Menschen auch besonders gut drin, im Kopf zu jubeln oder so. Das kann man ja nie so wissen. Die Frage, die dann da rauskommt, ist, warum nimmt Musik da so eine große Rolle ein? Man könnte jetzt sagen, Gott mag Musik. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir dieses in seinem Bild geschaffen sein, kreativ sein, nutzen, quasi schöpferisch tätig sind, Musik machen. Ich glaube, das findet der toll. Ich glaube aber, dass es auch noch weitergeht. Ich denke, dass viele Dinge, die wir machen, damit zusammenhängen, dass wir Menschen irgendwo begrenzt sind oder Hilfe brauchen, um Gott näher zu kommen. Und ja, ich glaube, dass da eine Musik eine Rolle spielt. Das heißt, die Frage ist, okay, was macht Musik eigentlich mit uns? Wenn man sich vorstellen würde, dass man bei Bekannten zum Essen eingeladen ist, sind jetzt noch nicht so super bekannt, sondern man kennt sie so ein bisschen, hat sich gefreut, dass man eingeladen worden ist, man wird quasi Tür aufgemacht, kommt rein, begrüßt sich, geht ins Wohnzimmer durch, die Gastgeber verschwinden nochmal eben in der Küche, um was zu organisieren und im Wohnzimmer läuft richtig gute Musik. Denkt man sich, wow, cool, kann was werden mit der Freundschaft, Musikgeschmack stimmt schon mal. Aber das, was passiert ist, dass wir uns irgendwie wohlfühlen, dass wir uns zu Hause fühlen, dass wir das haben, was uns Sicherheit gibt. Und ich glaube, Musik kann dafür sorgen, dass wir uns an einem Ort wohl und sicher fühlen. Ich höre auch gerne, wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, eine bestimmte Art von Musik. Das kommt eben ganz drauf an, was es gerade ist, aber für jede Stimmung habe ich so meine gewissen Interpreten, die ich gerne höre. Mir hilft das irgendwie dann, meine Stimmung auszudrücken, das heißt, Gefühle irgendwo ja, rauszulassen, loszulassen, vielleicht auch ein bisschen zu verstärken. Das heißt, Musik hat ja, Einfluss auf unsere Gefühle und kann sie verstärken oder auch vielleicht auch überhaupt erst zulassen. Außerdem hilft Musik mir auch, mich zu konzentrieren. Ich habe während meinem Studium, während des Lernens oft Musik gehört, einfach quasi um den Fokus zu behalten, zu wissen, ja, gerade läuft etwas und ich muss mich jetzt gerade auf meine Sachen konzentrieren und alles andere höre ich dann nicht mehr. Das heißt, Musik hilft uns, frei zu fühlen, Gefühle auszudrücken und uns zu fokussieren. Es kann also ein Medium sein, das uns Menschen hilft, ungezwungener in die Gemeinschaft von Gott zu kommen und uns nur auf ihn zu fokussieren. Kirche und Musik waren schon immer sehr eng miteinander verbunden. Kirche, glaube ich, ist einer der großen Entwickler von Musik, ob es jetzt von dem Gregorianischen war oder die Oratorien von Bach. Kirche hat, glaube ich, maßgeblich zu der Entwicklung von Musik beigetragen, so wie wir sie jetzt kennen. Und wir als Vineyard machen immer noch jeden Sonntag hier vorne, bieten wir Lobpreis mit Musik an. Das ist aus der Idee heraus, dass wir glauben, dass Menschen Gott in der Lobpreiszeit begegnen können. Das heißt, sie ist nicht dafür da, dass irgendwie ja, die Herzen auf die Predigt vorbereitet werden oder irgendwas, sondern die steht für sich allein und hat eine Berechtigung. Weil Menschen da genauso Gott begegnen können, wie sie das in der Predigt tun können oder wie sie es im Abendmahl tun können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir als Gemeinde ja auch die Braut Christi sind, dann ist diese Lobpreiszeit, kann man sie vergleichen wie mit einem Date, das wir mit Jesus haben. Denn es ist die Idee, dass diese Lobpreiszeit eine Quality Time ist, die angeboten wird, damit wir als Gemeinde Gott begegnen können. Im Gottesdienst selber sieht es dann so aus, dass ein Teil der Priester zu Vorsängern wird. In der Bibel steht immer wieder beispielsweise über den Psalm dem Vorsänger. Und ich meine, man kann sich das auch überlegen, wenn hier 100 Menschen sitzen und niemand quasi das Lied anstimmt, könnte es ein ganz schönes Chaos werden. Wir nennen es normalerweise nicht Vorsänger, sondern das Lobpreisteam. Wenn man jetzt bei dem Bild bleibt, dass die Braut Christi ein Date hat mit ihrem Verlobten Jesus, würde das Lobpreisteam da die Rolle des Kellners einnehmen. Der Kellner kommt zum Tisch und zündet die Kerze an, sobald die beiden sitzen, damit ja eine schöne Atmosphäre geschaffen wird. Er sorgt immer für ausreichend Getränke, damit die beiden sich wohlfühlen und bringt hin und wieder kleine Happen zu essen, damit ja der Abend versüßt wird. Aber ein guter Kellner bleibt eigentlich im Hintergrund. Er sorgt dafür, dass die beiden Verliebten am Tisch eine möglichst gute Zeit zusammen haben, ohne sich dazwischen zu drängen, irgendwelche unnötigen Fragen zu stellen oder endlos über die Spezialitäten des Hauses zu reden. Und vor allem lenkt er die Blicke der Braut nicht auf sich. Es geht ihm nicht darum zu zeigen, was für ein guter Kellner er eigentlich ist. Übertragen auf das Lobpreisteam heißt es, das ist in gewisser Weise ein Dienstleister. Das Lobpreisteam versucht, eine Atmosphäre zu schaffen mit der Hilfe von Musik. Es versucht, ja, in Kontakt zu bleiben mit Gott, um zu wissen, okay, was denn soll der nächste Gang sein? Was wollen wir der Braut servieren? Können wir da schon was vorbereiten vielleicht? Und ja, genauso bleibt das Lobpreisteam in Kontakt mit der Gemeinde. Denn es geht schließlich darum, Vorsänger zu sein und da ja, Musik anzubieten, mit der die Gemeinde auch was anfangen kann. Ja, und die Gemeinde an sich kann den vom Lobpreisteam aufgemachten Raum nutzen, um mit Gott zu reden, ihm zu loben, ihm das Herz auszuschütten. Jeder einzelne Priester kann vor Gott kommen und da diesen sich auf den Weg machen zu Gott hin. Und Gott liebt es, wenn wir uns auf den Weg zu ihm machen. Gott liebt es, in unserer Gemeinschaft zu sein. Er hat alles hingegeben dafür, dass wir zusammen sein können. Wahrscheinlich kennt ihr es aber auch, dass jetzt nicht jede Lobpreiszeit gleich intensiv ist. Manchmal ist irgendwie die Begegnung mit Gott ein bisschen stärker da, manchmal ist sie ein bisschen weniger da. Und naja, Gott ist ja schon souverän. Also er ist souverän. Wir können ihn nicht beeinflussen. Wir können ihn bitten, irgendwie zu kommen, aber wir können... Ja, er hört jedes einzelne Gebet, trotzdem kann ich 500 Mal beten und beim 501. Mal tut er es dann, weil es genau dann in seinen Zeitplan reinpasst und in seine Idee. Das heißt, es gibt immer so eine Variable, die bleibt und wir wissen nicht quasi, ob Gott kommt oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass es heißt, dass wir nicht etwas tun können, damit Gott sich in unserer Mitte wohlfühlt. Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die wir beachten können, einfach damit wir uns auch vorbereiten, zu Gott zu kommen. Und ja, damit möchte ich nächste Woche weitermachen. Und ich freue mich drauf, weiter darüber zu reden.